Und dann sind wir uns halt auch, wir wissen halt einfach, dass das, so wie es beim Empfänger ankommt, wahrscheinlich die gesamte Welt des Empfängers verändern wird. Und ich glaube, deshalb, also weil wir das einfach insgeheim schon immer wissen, haben wir halt einfach Angst, diese Worte in den Mund zu nehmen oder diese Worte zu verwenden und beschönigen deshalb halt alles, weil bin jetzt ich diejenige, die ihm das jetzt mitteilen muss.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea.
Hallo Eva. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen. Ja, und weil wir so viel sprechen, haben wir in den letzten Jahren immer schon gemerkt, dass uns Worte wichtig sind. Vielleicht nicht nur beim Sprechen, auch beim Schreiben haben wir das immer wieder gemerkt. Vor allem dir, Eva, sind ja Worte besonders wichtig. Und ja, einfach beschäftigen uns viel mit Sprache. Du hast sogar ein Buch schon geschrieben. Und wir schreiben ja allgemein sehr viel, auch durch unsere wissenschaftliche Tätigkeit. Und ja, wir haben, oder du, Eva, schickst uns ja jede Woche eigentlich so eine palliative Perle, also immer unser gesamtes Palliativteam, unser ärztliches Team bekommt jede Woche von dir ein Mail mit etwas, was dich besonders beeindruckt hat die Woche oder einem Paper, einem YouTube-Video, was auch immer. Und vor ein paar Wochen hast du uns ein Video geschickt, das dauert 15 Minuten und ich habe das Video angeschaut und habe mir gedacht, boah, das ist so toll, weil irgendwie ist es einfach in den 15 Minuten genau erklärt, was jetzt Palliativ-Care ist, weil ich finde, wir versuchen das ja immer zu erklären. Und endlich bringt es mir auf den Punkt. Und deshalb wollen wir heute über das Video von Sunita Puri sprechen. Sie ist Palliativmedizinerin und ja, wir konnten uns einfach in ihren Worten wiederfinden. Und es hat mich auch wirklich sehr berührt, was sie da so gesprochen hat, und ich habe mich da auch noch ein bisschen mit ihren anderen Arbeiten beschäftigt. Sie ist Autorin, hat ein Buch geschrieben.
Das müssen wir unbedingt bestellen.
Mhm. Warte, wie heißt das Buch?
Irgendwas mit Good Night, glaube ich.
Ah ja, das also That's ähnlich, Good Night. Oder? Das ist ja 2019 veröffentlicht worden und da erzählt sie halt klassisch wie jede Palliativmedizinerin Patientengeschichten.
Du wirst auch mal ein Buch schreiben.
Auf jeden Fall. Und in diesem 15-minütigen Video spricht sie am Endwell-Symposium. Das ist ein, so Endwell ist so ein gemeinnütziges Projekt oder eine Organisation aus Kalifornien, die der Überzeugung ist, quasi, dass alle Menschen am Lebensende oder dass das Lebensende auf eine Art und Weise erleben sollen, die ihren Werten und Zielen entsprechen. Und das ist so quasi eine Zusammenarbeit aus unterschiedlichen Berufsgruppen oder einer Gemeinschaft aus unterschiedlichen Berufsgruppen. Und bei diesem Symposium, ich glaube, das findet einmal im Jahr statt, das nächste ist jetzt eh schon im November. Ich habe sogar schon überlegt, ob wir dahin fliegen können, aber es...
Dort ist es immer warm, ja, oder it never rains. Schön.
Aber ja, man kann ja eh Gott sei Dank über YouTube dann im Nachhinein dabei sein.
Und sie widmen sich auch der Komplexität des Lebensendes und des Weges dorthin. Das, finde ich, kommt in diesem Video auch gut rüber, ja, wie vielschichtig und vielseitig das Lebensende ist. Und zwar in 15 Minuten bringt sie einem das nahe. Mhm. Das ist ja wie ein TED-Talk, oder? Die dauern ja auch immer 15 Minuten und da hören die Leute noch zu. Ich glaube, wenn du so eine Lecture hast über eine Stunde, dann steigen viele aus. Also wir werden das Video auf jeden Fall verlinken und dann wäre es natürlich spannend zu sehen. Das geht ja, glaube ich, beim Podcast auch. Also ich kann es nicht, aber du kannst es, glaube ich, zu so sehen, wann die Leute aufhören, mhm, zuzuhören oder wegschalten. Ja. Also bei Sunita Puri hoffen wir, dass niemand wegschalten möchte, weil es wirklich toll und sehr, sehr berührend ist. Und sie ist auch eine schöne Erscheinung, muss man auch dazu sagen.
Das stimmt, das ist sehr nett. Ja, Sunita Puri, ich habe ein bisschen noch zu ihr recherchiert. Sie ist die Leiterin der Abteilung für Palliativmedizin und supportive, also so Supportive Care Service am Keck Hospital und Norris Cancer Center der Universität von Südkalifornien.
Hast du schon Praktikumsanfrage gemacht?
Schon, es ist schon sehr weit weg. Und sie ist dort auch die Vorsitzende des Ethikausschusses, was wir ja auch immer wieder merken, dass das sehr nahe zusammenfällt, die Palliativ- und Ethikarbeit. Und sie schreibt unter anderem auch Artikel für die New York Times. Und genau.
Sie spricht auch von ihrer Kindheit und viel über Spiritualität. Ich glaube auch über die Lehre im Hinduismus, hinduistisch. Mhm. Ich weiß noch, wir hatten diese vielen Bücher zu Hause. Wie spricht man das korrekt aus? Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Bhagavad Gita.
Ja.
Wir müssen auch nicht alles, können wir nicht alles professionell aussprechen, womit wir nicht so viel zu tun hatten. Aber ich kann mich erinnern, das waren sehr, sehr viele Bände. Das ist, glaube ich, so die Bibel, wenn man das so sagen kann, mit sehr viel Inhalt. Und das hat sie auch geprägt.
Sie sagt so, dass es die über sehr viel über Sterben und Spiritualität durch die indische Literatur gelernt hat, welche ihr Vater ihr vorlas. Und eben, da sagt sie von, redet sie von Bhagavad Gita. Sie sagt es halt auf Englisch.
Bhagavad Gita?
Yes.
Religiös-philosophisches Lehrgedicht in 18 Kapiteln mit 700 Versen. Hast du perfekt recherchiert?
Ja, habe ich da recherchiert. Das ist ein Wahnsinn. Und ich finde einfach schon ihr einleitender Satz, wo sie sagt, es ist wieder mal schwierig, weil sie eben auf Englisch spricht und auf Englisch geht so viel schöner, finde ich. Oder es ist dann vielleicht holpriges zu übersetzen. Aber sie stellt sich halt so vor, sie ist Palliativmedizinerin, aber zuerst war sie immer schon Schriftstellerin, also jemand, der die Sprache liebt. Und sie meint auch deshalb, weil sie eben so sprach- oder wortgewandt ist, ist das der Grund, warum sie sich dann entschieden hat, Palliativmedizinerin zu werden. Und sie vergleicht es dann, dass als Palliativmedizinerin die Gespräche oder halt die Konversation ihre Technik oder ihre Methodik ist und die Wörter ihr Werkzeug. Also sie vergleicht das, finde ich, so ein bisschen mit einem chirurgischen Fach, wo sie sagt,
es ist ein Skill. Und wir hören ja oft, es ist ein Soft-Skill. Und ich finde, das ist eigentlich falsch. Weil, warum ist es ein Soft-Skill? Es ist einfach ein Skill ohne Soft, weil es ist ja oft nicht soft.
Es ist eher hart.
Ja, oft. Es geht ganz im Gegenteil, es ist überhaupt nicht soft. Also wenn ich in wen reinschneide, dann ist der wenigstens narkotisiert. Aber wenn ich, also hoffentlich, aber wenn ich mit jemandem sprechen muss über wirklich, wirklich heftige Dinge, was ist dran soft? Also manches hat sich so eingebürgert in unserer Sprache, wo ich mir manchmal denke, man müsste es den Menschen viel näher bringen, wie wichtig das ist. Und deswegen wiederholen wir das auch gerne. Wir führen etwa 400.000 Gespräche in unserem Berufsleben. Ich glaube nicht nur ärztlich, wahrscheinlich auch interprofessionell. Und wir sind aber in Gesprächsführung schlechter ausgebildet als in Wiederbelebungsmaßnahmen. Wir haben öfter Erste-Hilfe-Kurse, als dass wir Gesprächstrainings haben oder Gesprächsschulungen. Das ist natürlich auch wichtig. Also ich glaube, wir sind alle froh, wenn die Kinder schon in der Volksschule lernen, wie man jemanden reanimiert, weil das auch wirklich sinnvoll ist. Aber wir sind auch froh, wenn frühzeitig darauf hingewiesen wird, wie wichtig Kommunikation und Sprache ist und dass das nicht so ein Nice-to-have ist und dass das auch nicht mit Seniorität, das heißt einfach, ich werde älter und erfahrener, ich weiß eh, wie das geht, dass das nicht besser wird. Und ich glaube, das muss man immer wieder betonen, dass solche Fortbildungen auch wichtig sind und nicht alles der Psychologe macht oder der Psychiater oder die Seelsorge oder wer noch, irgendwer anderer halt.
Ja. Die Sterbeamme.
Genau.
Ja, und sie reflektiert das auch in dem 15-minütigen Video dann, dass sie halt eben durch diese indische Literatur gelernt hat, wie wunderschön und essentiell und wichtig Sprache ist und wie man halt Sprache nutzen kann, um quasi potenziell ungemütliche Bereiche zu füllen. Aber dass sie dann, sobald sie angefangen hat, als Medizinerin zu arbeiten, das völlig verloren hat oder einfach sich von dieser Sprache völlig wieder abgewendet hat, weil sie einfach im Studium andere Worte gelernt hat. Da hat sie gelernt zu sagen, sie sind metastasiert oder im Endstadium und diese Worte hat sie dann auch in den Gesprächen diese Worte hat sie dann auch in den Gesprächen halt verwendet, weil sie sich gedacht hat, so redet man als echte Onkologin, als echte Ärztin. Und sie hat sich dann, sagt dann so, dass sie sich hinter Euphemismen, also Beschönigungen über die Wahrheit versteckt hat. Und da musste ich dann auch an das von der Catherine Mannix denken. Die sagt, use your D-Words. Also man soll death, dying ansprechen, also sterben in den Mund nehmen und nicht eben sagen Endstadium oder
Sepsis, niedriger Blutdruck. Wir verstecken uns ja häufig hinter dem Greifbaren, glaube ich. Und was mir sehr gut gefällt, ist dieser Ansatz, dass man sagt, es gibt nicht nur die professionelle Distanz, wo es oft heißt, ich muss mich distanzieren, deswegen versuche ich jetzt neutral diese dramatische Situation zu erfassen, sondern professionelle Nähe. Weil zu überlegen, wie das beim anderen ankommt, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du sagst, wenn ich zu dir sag, ja, Lea, du hast jetzt, weiß ich nicht, irgendeine ganz arge Infektion, wir bleiben jetzt da mal weg vom Palliativen, und einer von 10 wird sozusagen das nicht überstehen, diese Art der Infektion. Oder ich sage zu dir, 9 von 10 werden das überstehen. Das ist schon so ein Unterschied, wenn wirst du dir denken, wenn ich sage, 1 von 10, der wird nicht mehr gesund, das geht in ein chronisches Stadium über, ich sage jetzt irgendeinen Unsinn, ja, dann wirst du dir denken, die eine bin ich. Wenn ich sage, bei 9 von 10 wird es gut ausgehen, oder auch bei Medikamenten, wenn du sagst, dieses Medikament hilft vielen unserer Patientinnen, Morphine, das nehmen viele unserer Patientinnen, die werden deswegen nicht süchtig und die werden keine Junkies. Da geht's ganz viel darum, wie wir die Dinge auch sozusagen verkaufen, unter Anführungszeichen, und zwar ganz banal im Alltag, bei der Symptomlinderung, bei der Schmerztherapie und überhaupt, wenn man jemanden ankündigt. Ich glaube, das ist auch für uns wichtig, für die Kollegen da draußen, wenn man uns ruft, das Palliativteam, wir würden auch gern angekündigt werden. So auf die Art, da kommt das Sterbeteam, ist wahrscheinlich nicht so gut. So wird es nämlich empfunden. Auch da sollte man den Leuten vorher sagen, da kommt jemand, der versucht, ganz genau drauf zu schauen, was sie momentan brauchen, wie man vielleicht körperliche Symptome verbessern kann. Da ist ja auch sehr, sehr viel Sprache drinnen.
Und ich glaube, es ist auch eben, also sie sagt dann zum Beispiel auch, dass es halt für sie so eindrücklich war, dass sie halt vergessen hat, innezuhalten nach schweren Mitteilungen oder nach lebensverändernden Mitteilungen. Also wenn sie ihren Patientinnen mitgeteilt hat, dass der CT-Befund, also das Bild der Computertomographie, eine fortschreitende Erkrankung zeigt, dann ist sie gleich zum nächsten Schritt übergegangen und hat gleich über Behandlungsmöglichkeiten gesprochen, anstatt innezuhalten und eben darauf einzugehen, was das jetzt für die betroffene Person bedeutet und wie sich jetzt das Leben dadurch verändern könnte und wird. Und da habe ich mir auch gedacht, wir lernen ja immer diese Gesprächstools, dass man eben dann am Ende auch immer einen Plan vorgeben soll, aber wir sollten halt nicht gleich zu diesem Plan schreiten, sondern wir sollten halt dazwischen diesen Raum öffnen und den Raum geben, um einfach mal das zu verdauen, was da gerade auf einen einprallt, wenn man so eine Diagnose mitgeteilt bekommt.
Sicher oft auch die eigene Verlegenheit. Man möchte es dann doch irgendwie gut machen oder gut rüberbringen. Und da gibt es ja diesen berühmten Spruch, eine schlechte Nachricht kann nicht gut überbracht werden, sondern eine schlechte Nachricht ist eine schlechte Nachricht. Und man soll es möglichst schnell überbringen und dann auch schweigen, da muss ich jetzt das schöne Zitat von Ernest Hemingway sagen, it takes 2 years to learn to speak and 60 to learn to keep quiet. Vielleicht lernen wir es schon ein bisschen früher, dann auch eine Pause zulassen und vielleicht mit dem nächsten Schritt dann am nächsten Tag kommen oder zu einem späteren Zeitpunkt. Das haben wir auch in der Gesprächsführung gelernt, in unserem Kurs, den wir gemacht haben. Also wir predigen das nicht nur, wir hatten das wirklich im Team vor kurzem, dass wir mit einem Ziel in ein Gespräch gehen sollen. Und das Ziel sollte, glaube ich, nicht sein, zu viel auf einmal zu wollen. Die schlechte Prognose, die nächsten Schritte, wie werden Sie weiter versorgt, wo wollen Sie sterben, wollen Sie eine Patientenverfügung und oder Vorsorgevollmacht machen, das alles in einem Gespräch. Ich glaube, dann sind die Leute erschlagen. Passiert aber manchmal dann doch, weil sich dann irgendwer denkt, so jetzt müssen wir alles machen. Zuerst wird lang nichts gemacht und dann soll alles ganz schnell gehen, weil die Person soll nach Hause und dazu bedarf es dann manchmal einiger Schritte, wo die Leute sich dann auch wehren, habe ich oft den Eindruck, und dann irgendwas erfinden, dass sie doch noch bleiben können, weil ihnen das zu schnell geht oder die Angehörigen, Zugehörigen, das Umfeld sagt, nein, so sicher nicht. Ja. Dann werden wir wieder bockig und sagen, naja, in einer Palliativstation sollte man nur 3 Wochen bleiben. Da spielen so viele Sachen eine Rolle, die, glaube ich, wichtig sind in der Selbstreflexion.
Auf jeden Fall. Und ich denke immer an, wenn es so ums Mitteilen von schlechten Neuigkeiten geht, denke ich immer dran, dass es halt so wie Blitze, die vom Himmel kommen, einfach plötzlich da sind. Und die Blitze kann man nicht schöner machen, als sie sind. Aber man kann halt dann da bleiben, solange halt noch, weiß ich nicht, der Donner kommt und dann der Regen. Und da bleiben wir als Palliativmedizinerin hoffentlich häufiger da und hätten wieder mal die Regenschirmmetapher und bieten ihnen den Regenschirm vielleicht schon rechtzeitig an.
Du musst jetzt noch sagen, was die Regenschirmmetapher ist.
Ja, die haben wir vielleicht schon einmal besprochen, für aufmerksame Hörerinnen. Das ist von Camilla Zimmermann.
Aus Kanada.
Aus Kanada, genau, eine tolle Forscherin in der Palliativszene. Die vergleicht Palliativcare mit einem Regenschirm. So quasi, wenn man den schon rechtzeitig bekommt, dann bleibt man länger trocken. Und wenn man ihn erst bekommt, wenn man schon mitten im Regen steht, ist es zwar nice to have, aber eigentlich bringt es nicht mehr so viel.
Fordernd oft auch. Also Palliative Care is the umbrella and not the rain. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man den Leuten sagen muss. Die kommen jetzt nicht, weil wir sie aufgegeben haben, sondern die kommen eigentlich, um sie im Trockenen zu halten, wenn jetzt alles Mögliche auf sie einprasselt.
Und für Sunita Puri war dann eigentlich so ein Wendepunkt quasi in ihrer Karriere in einem Buch von Cheryl Strayed, in dem Buch Torch. Ich finde das toll, weil habe ich urgeliebt, dieses Buch. Das ist die schreibt auch den Film, das Buch Wild, wo die Reese Witherspoon da diesen, was das dann verfilmt
wurde. Das ist
ein
ewig langer Film. Ja. Da bin ich, glaube ich, im Kino eingeschlafen.
Das ist so ein toller Film.
Ich habe Filmdemenz.
So ein
ich erinnere mich trotzdem. Film. Das war schön.
Ja, auf jeden Fall gutes Buch. Und diese Passage hat es halt zum Umdenken gebracht.
Torch heißt Taschenlampe. Heißt
oder
das?
Fackel.
Fackel.
Ja. Also das Buch habe ich dann nicht gelesen. Ich habe nur Wild gelesen. Aber Torch werde ich auch noch lesen. Ich glaube, es ist ein bisschen so, fällt unter Frauenliteratur. Aber es ist gut. Genau, und in dem Buch schreibt eben eine Patientin, oder geht es um die Sicht einer Patientin, die an Krebs erkrankt ist. Und die beschreibt halt in einem Gespräch und die Gespräche mit den Ärztinnen. Und da spricht halt eine Ärztin von Erbsen groß bis Wassermelonen groß und durchmetastasiert und ganz viele Worte verwendet sie da, um zu beschreiben, wie halt der neue Befund ausschaut. Und die Patientin schreibt dann, dass sie halt zwar lang gesprochen hat, aber keine Ahnung hat, was diese ganzen Worte nun für sie wirklich bedeuten. Also, dass sie jetzt weiß, dass da vielleicht Wassermelonen irgendwo in ihrem Bauch wachsen, aber...
Also zwischen Erbse und Wassermelone, ja. Wo soll ich mich da jetzt entscheiden?
Genau.
Ich muss da was sagen. Du warst ja gestern nicht dabei, Lea, aber wir hatten eine Schulung, also einen Workshop zur würdezentrierten Therapie von Harvey Chochenov. Ich bin ja ein Groupie von Harvey Chochenov. Und da wurde erzählt im Rahmen dieses Workshops, und das hat mir wirklich gut gefallen, dass eine britische Trauerexpertin geholt wurde zu einer Familie, wo es ganz, ganz was Schlimmes passiert ist. Also es ist jemand verstorben auf eine Art und Weise, die sehr traumatisierend war. Details wurden nicht erzählt. Und deswegen hat man diese Frau geholt, eine Britin, die sich so mit komplexer Trauer beschäftigt. Und die ist dann hingegangen zu dieser Familie und jeder hat halt so gewartet, was macht die jetzt, weil die ist ja sozusagen ein totaler Promi und hat einfach nur gesagt, mit so einer Körpersprache auch, na, was macht jetzt so richtig Fun? Was macht Fun? Und alle haben so geschaut, haben sich gedacht, ja, da geht's jetzt um Trauer und was macht die da? Und das hat aber so ein Turnaround bewirkt. Und ich glaube, das ist auch oft etwas, was man uns ja nachsagt. Wir kommen mit graves Mien, wir tun Handel halten, wir sind irgendwie so heilig. Wir haben alle graue Haare und einen Damenbart, so in die Richtung, ja. und schauen aus wie so ein bisschen Grisella von Cats. So stellt man sich, glaube ich, so ein klassisches Palliativteam vor. Ich weiß es nicht. Und das hat mir so gut gefallen, dass die eigentlich, also man könnte das jetzt als paradoxe Intervention bezeichnen, auf ganz was anderes hingeblickt hat und gar nicht so in diese Trauer hineingegangen ist. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, und trotzdem, oder nicht trotzdem, aber in dieser Buchpassage hat sie dann irgendwie gemerkt, dass sie als Ärztin ihr medizinisches Wissen und also nutzen sollte und dann halt aber in Worte verpacken, die sie vielleicht als Kind von ihrem Vater gelernt hat durch diese Literatur, die er ihr vorgelesen hat. Und dann gibt sie nochmal eben an, dass als Palliativmedizinerinnen eben die Gespräche unsere Hauptaufgabe sind und wir einfach tagtäglich Bereiche begleiten, die voller Angst und Leid und wahrscheinlich auch überwältigender Gefühle sind. Aber dass wir eben nie eigentlich lernen in der Uni, in der Schule, wie wir diese Bereiche betreten sollen. Also wir wissen vielleicht irgendwelche professionellen Ausdrücke, aber wir wissen nicht oder wir lernen nicht, wie wir das vollkommen menschlich tun können, in diese Bereiche einzutreten. Und da verbindet sie dann halt eben ihre, ja, in der Kindheit gelernten Worte mit dem Wissen, das sie in der Medizin gelernt hat und kommt auch irgendwie drauf, dass die Gespräche nicht nur rein dazu da sind, um Informationen zu übermitteln, sondern herauszufinden, was es dann für die Person bedeutet, krank zu sein. Und da gibt sie auch immer wieder das Beispiel an, dass jemand zum Beispiel sagt, ich bin ein Kämpfer und Krebs ist der Krieg oder der Kampf und ich schaffe das und ich werde das schaffen. Und da sagt sie dann auch immer wieder, dass es dann, man kann dann halt da drüber gehen und sagen, ja, toll, Sie sind ein Kämpfer. Aber man kann auch fragen, ja, was bedeutet es für Sie, ein Kämpfer zu sein? Oder was bedeutet es für Sie, zu kämpfen?
Oft kämpfen ja die Menschen für die anderen. Wir haben da sogar mal eine Arbeit drüber gemacht. Onkologie ist Krieg, Palliativmedizin ist Frieden. So mit einem Fragezeichen bei beiden. Weil das ja wieder dann so eine Dichotomie ist. Das eine ist kämpfen und aktiv was tun gegen die Erkrankung. Und das andere ist aufgeben und passiv auf den Tod warten. Und wer macht denn sowas? Ja. Wer macht denn sowas freiwillig? Warum ist man etwas Gescheiteres worden? Was hat man denn für ein Trauma und für einen Dachschaden, dass man sich so einer passiven Disziplin widmet, wodurch die Medizin so voranschreitet? Und das ist, glaube ich, auch eine Wertung, wo man gleich mal fragen sollte, was hat das mit dir zu tun? Ich glaube, darum geht es letztlich ja immer. Was hat das mit einem selber zu tun? Und die Menschen auch zu fragen, warum sind sie ein Kämpfer? Ich weiß nicht, ob du in der Schule das gemacht hast, den Leistungssport, oder diese ganze Zeit.
Ganz furchtbar.
Wer tut beim Weitspringen am weitesten? Ja. Und ich habe das gehasst, ja. Und ich mag es heute noch nicht beim Tennis. Mag ich einfach nur hin und her spielen. Aber viele wollen dann sofort ein Match spielen. Mhm. Und man spielt ja manchmal auch besser. Also beim Tischtennis zum Beispiel schafft man es öfter hin und her. Und das sind so viele spannende Issues, dass man sich auch überlegt, wie war die Person früher im Leben? Und kann man das jetzt überhaupt durchbrechen, wenn dieser Mensch das einfach immer gewohnt war, irgendwo der Beste zu sein, der am längsten durchgehalten hat? Dann bedeutet das ja auch vielleicht eine Identitätsveränderung, die die Menschen gar nicht haben wollen. Und dann gibt's halt wieder solche, die gleich den Kopf in den Sand stecken, wo man sich manchmal auch überlegen muss, na ja, wenn sie jetzt eine Therapie machen, könnten sie aber 5, 6 Jahre leben. Muss man auch dazu sagen. Deswegen brauchen wir, und das ist auch immer wieder, glaube ich, unser Credo als Team, ein sehr, sehr gutes Wissen in der Medizin allgemein, auch bei onkologischen Menschen mit onkologischen Erkrankungen in der Onkologie, dass wir uns da auch fortbilden müssen.
Und da sagt sie halt auch eben, dass man zum Beispiel, man kann dann zwar eben auf dieses Sinn einen Kämpfer einsteigen und Hoffnungen schüren, und das ist auch erlaubt manchmal, aber in Wirklichkeit haben wir als vor allem Palliativmedizinerinnen die Aufgabe, auch zu sagen, sie sind ein Kämpfer, aber manchmal ist es eben der Körper, der nicht mehr kämpfen kann. Und das ist halt auch eine, ja, Art Ambivalenz, oder dass halt der Geist quasi noch kämpfen möchte und sich an etwas festklammert, aber der Körper halt zu schwach wird. Und
welche ist für viele sehr unangenehm, glaube ich, weil welche bedeutet Verletzlichkeit, und Verletzlichkeit bedeutet für viele, ich muss mich exponieren und ich will eigentlich nicht, schon gar nicht für jemanden, dem ich nicht nahe stehe. Und man darf nicht vergessen, die Leute kommen ja meist nicht freiwillig in ein palliatives Setting. Das sagt unser Psychologe immer, keiner kommt freiwillig. Also ja, manche kommen dann schon freiwillig, weil sie gehört haben, das ist so super, aber die wenigsten. Und du kannst ja dann deine Betreuenden auch nicht aussuchen. Und dann sollst du auch noch über sehr heftige, intensive und intime Dinge sprechen. Da sind wir auch dazu aufgefordert, den Leuten ein bisschen Zeit zu geben und vielleicht auch zuzulassen, dass sie anders sind, als wir es manchmal gerne hätten, sind wir immer wieder damit konfrontiert. Oder dass Menschen sich auch manchmal ein bisschen schräg benehmen und dann sagen wir, das geht hier nicht, weil das ist ein Krankenhaus. Ja. Und ich erinnere mich an einen Patienten, den wir hatten, der hat sich an seiner Vorhaut Zigaretten ausgedämpft und uns fast die Bude abgefackelt. Mhm. Und auch das war natürlich so in erster Linie, so geht das nicht und Rauchen geht überhaupt nicht und wir sind ein rauchfreies Spital. Dann habe ich gelernt, aus juristischer Sicht ist Rauchen ein Patientenrecht. Kannst auch sagen, am Lebensende, wenn der immer gecheckt hat, ist dem das wurscht, ob uns das nicht passt.
Ja.
Aber gleichzeitig müssen wir schauen, dass die
Mitarbeiter
die Hütte nicht abbrennt. Ja. Aber das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, womit wir eigentlich konfrontiert sind und wie gehst du dann damit um. Mhm. Und ich habe halt dann versucht, ihm zu erklären, dass wir halt hier nicht bei den Rolling Stones sind, wo das irgendwie cool ist, wenn die das Zimmer zertrümmern, sondern dass es hier auch eine Mitarbeiterfürsorge gibt und dass Patienten halt Rechte haben, aber auch Pflichten.
Ja.
Und so ging es dann eigentlich. Also wenn du nicht gleich nur mit dem Finger zeigst, sondern auch ein bisschen versuchst, die seltsamsten Verhaltensweisen so ein bisschen hinzukriegen, dann geht's meistens. Aber je distanzierter man wird, desto mehr Möglichkeiten gehen auch verloren. Und ich glaube schon, dass wir dazu aufgefordert werden, uns zu distanzieren, oder? Wir haben sofort unseren Mantel. Da ist schon einmal die Beziehung asymmetrisch, weil der Mantel gibt dir halt schon auch sehr viel Macht letztlich. Oder auch generell Berufskleidung und unsere Rollen, die wir haben. Und was mir in dem Video so gut gefallen hat, ist, dass sie wirklich menschlich rüberkommt und dass mir das auch abkauft. Also nicht wie so eine Predigerin, sondern sehr, sehr authentisch.
Stimmt. Und was eben auch authentisch sein sollte, ist die Wortwahl oder das, was wir halt unseren Patientinnen mitteilen. Und da spricht sie dann von radikaler Ehrlichkeit und das finde ich urschön. Und das zeigt halt wirklich, dass es kein Soft-Skill ist, weil wenn man radikal ist, dann ist es eindeutig nicht soft, sondern eher hart.
Ja, radikal, da gibt es auch diese radikale Patienten, die habe ich irgendwo gelesen, habe ich wieder gedacht, das ist interessant, ja, das ist auch schon wieder so ein heftiges Wort. Natürlich. Aber gut, die Leute schauen dann eher hin. Also ja. Ehrlichkeit gehört sowieso mit 400 Rufzeichen ausgestattet.
Auf jeden Fall.
Nicht immer okay,
radikal
Karotte.
Ist wieder böse. Meine Mama sagt auch immer, radikal ist schlecht.
Ja, sie ist ja auch eine erfahrene Palliativmedizinerin.
Also ja. Natürlich ist nicht alles schwarz und weiß, aber ja, genau. Ehrlichkeit ist wichtig, weil ja, es ist halt einfach scheiße und wir sagen es halt. Und dann sind wir uns halt auch, wir wissen halt einfach, dass das so, wie es beim Empfänger ankommt, wahrscheinlich die gesamte Welt des Empfängers verändern wird. Und ich glaube, deshalb, also weil wir das einfach insgeheim schon immer wissen, haben wir halt einfach Angst, diese Worte in den Mund zu nehmen oder diese Worte zu verwenden und beschönigen deshalb halt alles, weil bin jetzt ich diejenige, die ihm das jetzt mitteilen muss.
Das hat ein Psychologe gesagt, im Rahmen einer Fortbildung, wenn du sagst, sie müssen positiv denken, dann ist es so wie Schlagobers auf Scheiße schmieren. Ja. Oder sprühen.
Mhm.
Finde ich auch ganz gut.
Und dann noch ein bisschen Sprenkel drauf. Glitzer, Sternchen, sehr schön. Genau, und sie sagt dann eben, dass sie dann gelernt hat, die Gespräche quasi als Schriftstellerin zu betrachten und dass sie ihre Patientinnen so wahrnimmt, dass sie quasi komplexe Charaktere sind oder Charaktere in komplexen Lebenssituationen sind. Und in diese Lebenssituationen kann sie quasi durch die Sprache in ihre, also eintreten, so, und sie verwendet diese Worte dann wie ein Portal und eine Einladung, in das Leben der anderen einzutreten.
Das ist sehr schön, ja. Weil wir sind nur zu Gast letztlich. Das dürfen wir nie vergessen, dass ja da ja viel davor war und danach und wir sehen nur die Gegenwart. Und ein Mensch hat aber immer eine Vergangenheit, eine Gegenwart und auch eine Zukunft. Und selbst wenn du morgen stirbst, hast du eine Zukunft, würde ich sagen. Und wir sind halt so auf den Moment fokussiert. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Weil wenn du wirklich eingeladen wirst, ich bin mit einigen Menschen, die wir betreut haben, noch in Kontakt und das finde ich schon, es geht natürlich nicht mit allen, aber auch gut, solche Dinge zuzulassen. Oder es gibt die Frage, dürfen wir als Team auf ein Begräbnis gehen, wenn jemand stirbt? Oder ist das schon eine Grenzüberschreitung, weil wir sind keine An- und Zugehörigen, keine Freunde. Ich denke mir, wenn einer gehen will, dann soll er doch gehen. Was soll denn dieser ganze Unsinn? Ja, irgendwelche Regeln, was wir alles dürften. Oder dürften wir zu jemandem nach Hause gehen, auf einen Café? Nein, das ist dann eine Grenzüberschreitung. Sicher gibt's auch verletzte Helfer, die sich da zerspragen, weil sie sich nicht abgrenzen können. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gefährlich, weil dann haltest du das nicht lange durch. Aber ein bisschen der Intuition folgen, würde ich mir manchmal wünschen, dass das mehr gemacht wird. Weil manche haben das ja völlig abgelegt.
Und Sunita Puri sagt dann so schön, dass Palliativcare quasi eine Brücke zwischen dem Jetzt und den Zielen der Patientinnen durch Gespräche baut quasi. Und da, um nochmal quasi auf die komplexe Lebenssituation, ein bisschen erinnert mich das so an die narrative Medizin, über die wir sicher auch mal sprechen werden.
Haben wir noch gar nicht?
Nein, nicht so wirklich. Zeit,
dass unsere das war die Anakita.
Genau. Ich wollte jetzt sagen, unser Star aus München kommt, aber genau. Und da spricht sie dann nochmal über den Satz, den sie ganz am Anfang gesagt hat, von Bhagavad Gita, der die Seele trägt den Körper wie einen Mantel und wirft ihn zum Zeitpunkt des Todes ab. Und das ist halt genau das, was sie damit sagen.
Die Buddhisten sagen ja, Sterben ist wie Kleider wechseln. Also du gehst einfach zur Wäscheleine und ziehst dir das neue Leben an. Finde ich spannend mit der Seele, weil das ist offenbar im Hinduismus anders als im Buddhismus. Weil im Buddhismus gibt es ja das Anatman, also die Nichtseele, das feine Bewusstsein, das sozusagen den Körper verlässt, also so diese Essenz. Vielleicht sollte man das wirklich mal lesen, dieses, ich kann es immer noch nicht aussprechen, Bhag.
Okay. Ja, oder mal zumindest das Buch. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. That Good Night oder so.
Ja, das bestelle ich sofort. Das mache ich heute
mal lesen. Und Torch.
Wird auch bestellt.
Ja, genau. Jetzt haben wir eh schon urlang über dieses 15-minütige Video gesprochen.
Die Zusammenfassung des Videos ist Words Matter. Punkt. Ja.
Und man muss halt hören, was das Leid für einen Menschen bedeutet, um das Leid auch lindern zu können. Da sagt sie dann auch noch, was muss herausfinden, das können wir alle quasi für uns herausfinden, was es für uns bedeutet, gut zu leben, über die Worte nachdenken, die wir täglich verwenden.
Schottinow Frage, wann hast du dich zuletzt so richtig lebendig gefühlt? Das mussten wir auch wieder beantworten als Übungsaufgabe. Das ist auch eine gute Selbstreflexion. Und weil du vorhin gesagt hast, Mann, wie ich das Buch geschrieben habe, hat der Verleger gesagt, Mann, man spricht nicht von Mann, ich tue er, sie, es. Ja. Und mir fällt total oft auf, dass ich auch sage, man muss, man sollte. Die Frage, wie meinen wir eigentlich?
Und dann meine Lieblingsfrage bei ihr war dann, wofür zahlt es sich auszukämpfen? Das finde ich urschwierig. Sie sagt so, man soll das seine Loved Ones fragen. Und ich habe das versucht, aber
und
das ist sehr schwierig. Also ja, es ist ein bisschen, finde ich, also diese Frage ist ein bisschen wie eine Patientenverfügung.
Ist sehr schwer. Es ist so wie die Frage, ich habe mal gefragt, wie kann man spirituelles Wohlbefinden eigentlich erfassen? Dieses Are you at peace im Deutschen, naja, sind sie mit sich im Frieden, würde ich mir gleich denken, da ist wer von der Kirche, so in die Richtung. Und dann hat ein Kollege gesagt, man kann fragen, was ist ihnen heilig? Das ist auch ein bisschen so in die Richtung, wofür lohnt es sich, zu leben. Viele würden vielleicht sagen, für meine Familie, für meine Kinder, für meine Partnerin, meinen Partner. Aber manche würden vielleicht auch sagen, für mehr weltliche Dinge.
Mhm.
Sehr, sehr spannend.
Und sie schließt dann mit den Worten, Honesty is the greatest compassion we can exercise. Also Ehrlichkeit ist das größte Mitgefühl, das wir ausüben können.
Schön.
Und das finde ich sehr schön.
Einfach schön. Super.
Also es lohnt sich, dieses Video anzuschauen. Ich habe noch.
Wenn das jetzt nicht anschaut, dann haben wir unsere Mission not completed.
Wir haben schon sehr viel gespoilert. Und es gibt auch von dem Endwell Project gibt es auch eine Instagram-Seite und auch viele andere tolle Videos. Das eine habe ich mir auch angeschaut, das passt zu einer der vorherigen Folgen, die wir aufgenommen haben, zu Sexualität. Gibt es von Esther Perel, diese Sexualtherapeutin. Gibt es ein cooles, auch kurzes Video. Sehr, sehr spannende Sachen, die man da so hört und sieht. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen und freuen uns wie immer, dass ihr zuhört, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.